Deutschlandfunk Kultur. Live aus dem Humboldt-Forum mit Corbinian Frenzel.
Einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen hier heute im Berliner Humboldt-Forum. Schön, dass Sie da sind, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie uns zuhören, wenn Sie im Radio dabei sind oder auch im Podcast. Und natürlich noch schöner, wenn Sie sich jetzt entscheiden, auch noch per Video zu uns näher zu kommen. Das können Sie tun im Video-Livestream auf deutschlandfunkkultur.de/humboldt-forum. Da sind wir, und wenn ich wir sage, dann umfasst das wunderbare Publikum, aber vor allem ihn, meinen heutigen Gast. Er ist Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Er ist ein viel gefragter Analyst der deutschen Innenpolitik, der deutschen Politik insgesamt. Albrecht von Lucke, herzlich willkommen. Schönen guten Tag.
Vielen Dank, Herr Frenzel. Danke Ihnen.
Wir schauen, wie immer, auf das, was dieses Land bewegt, die Themen des Tages, die Themen dieser Zeit. Und da gibt es natürlich viele Politik. Und was ist das andere große, Albrecht von Lucke? Fußball.
Ja, wir kommen um den Fußball wohl nicht herum.
Richtig, morgen geht's los. Die Europameisterschaft im eigenen Lande. 18 Jahre nach dem Sommermärchen 2006. Wie viel Sommermärchen liegt in der Luft?
Ja, das ist die große Frage. Ich muss gestehen, man wird ein bisschen mulmig. Mir wird ein bisschen mulmig. Denn wenn man es bei aller Freude und Hoffnung auf ein verbindendes Event, wenn man hört, was die Dienste sagen, muss man schon, also die Geheimdienste, dann wird man auch Angst haben müssen, dass die Lage, die kritische Lage im Lande sich durchaus auch negativ auswirken könnte. Also ich glaube, es geht ein bisschen die Angst um. Wir haben ja alle mitbekommen, es gibt ein eigenes Polizeizentrum in Neuss, das durchaus auch Gefährliches auf den Straßen stattfinden kann. Also ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde es fast schon mutig, wenn die Politik sehr einlädt, ja, auf öffentlichen Plätzen zu feiern. Also Entschuldigung, dass ich Ihre Wände frage, Ihre Stimmung. Ich muss Sie ein bisschen in den Keller vielleicht ziehen. Ich halte es nicht für ganz ungefährlich, ehrlich gesagt.
Sie haben wahrscheinlich recht. Und es ist auch gut und sinnvoll, das zu sagen. Ich frage die Frage nochmal. Freuen Sie sich auf das Sommermärchen?
Ja, ich freue mich riesig. Ich freue mich riesig, Herr Frenzel. Sie fragen völlig zu Recht. Ich will ja die Stimmung wieder hochreißen. Natürlich, ich freue mich bis zu einem gewissen Grade. Entschuldigen Sie.
In einer Aufnahme würde man jetzt sagen, bitte schneiden.
Ich meine, wenn man jetzt, Sie können mich ja auch persönlich mal fragen. Ich sage mal direkt, Fußball-Weltmeisterschaften sind für mich persönlich höchst emotional prägend, weil meine Eltern heirateten am Tage des Endspiels, darf ich hier verraten, am Tage des Endspiels 1966. Und sie haben mir immer gesagt, die Rechnung ging ziemlich genau auf bis zu meiner Geburt. Es waren ziemlich exakt 9 Monate, also es hatte eine persönliche Bedeutung. Und meine Heirat...
Oder waren es eher so 7 oder 8 Monate?
Sie sprachen, das glaube ich, ja, Sie meinen, ich kam wollte zu früh raus. Nein, das will ich nicht behaupten. Aber meine eigene Hochzeit, jetzt wird es ganz rund, meine eigene Hochzeit fand am Tag des Spiels um Platz 3 2006 statt. Also ich habe ein ganz persönliches Sommermärchen gehabt. Also insofern, ja, ich freue mich riesig. Und auf die Sache persönlich nochmal jetzt auch politisch, also auch für uns biografisch, wir sind ja beide ein ähnlicher Jahrgang. Die 70er Jahre, naja, Sie sind ein paar Jahre jünger. Ja, Entschuldigung. Ja,
also wenn Sie im Livestream sehen, dann können Sie auch meinen Gesichtsausdruck dazu sehen. Also ich darf nochmal vorstellen, Albrecht von Lücke, Jahrgang 1967, Corbinian Frenzel, Jahrgang 78.
78, verdammter Mist, das ist ja nur eine frech. Ja. Aber sehen Sie, ich nehme Sie als gleichberechtigten...
Es war eine harte Woche.
Ich nehme Sie als gleichberechtigten Gesprächspartner seit Jahren so ernst. Jetzt muss ich feststellen, dass wir eine ganz andere Generation sind. Ich bin also doch im Nachhinein fast getroffen und betroffen. Aber na gut, dann muss ich gestehen, dann haben Sie das, fußballerisch prägende Zeit war, die gesamten 70er Jahre, Gerd Müller-Fan sondergleichen, dieses Jahr 50 Jahre 74, das war natürlich prägend. Und jeder, der begeistert war, mein Bruder, Gladbach-Fan, war die große Bipolarität, Gladbach oder Bayern, ich war Bayern, heute schäme ich mich ein Stück weit dafür, angesichts einer Dauermeisterschaft. Nein, das hat man verfolgt. Heute ist es allerdings so, Fußballspiele sind endlos. Ich pflege nebenbei dann immer noch zu lesen. Da muss ich ja auch mich auf die diversen Veranstaltungen vorziehen. Ja, weil es ist anders als Handball oder Basketball.
Es sind 90 Minuten.
Es passiert ja oftmals nichts. Es ist ja nichts los. Also ich empfehle durchaus, man kann viel Gescheites nebenbei machen. Man muss bloß auf eines, letzte Anekdote, man muss auf eines aufpassen. Ich habe das mal erlebt, ich gucke oftmals in der Redaktion, schreibe dann nebenbei Texte. Und ich weiß nicht, ob Sie das schon erlebt haben. Wenn Sie am Computer Fußball schauen und andere schauen live im Fernsehen, dann kann es Ihnen passieren, dass Ihnen die Ereignisse davonlaufen. Ich habe damals das legendäre Spiel Deutschland-Brasilien in der Redaktion verbracht.
2014,
habe am Computer gearbeitet. Und alle 5 Minuten ging ohrenbetäubender Lärm um mich rum los. Ich sah nichts auf meinem Bildschirm, weil das Fernsehen ein paar Minuten früher das Ereignis, nämlich die jeweiligen Tore, brachte. Es fiel ein Tor nach dem, hat ja keiner für Möglichkeiten. War es 7-1, war es 8-1, war es 10-1? 8-1, glaube ich. Ne? Also war es 7-1, ne? Ich glaube 7-1. Also ich will damit sagen, das ist die Gefahr. Man kann das Ereignis verpassen, wenn man es am Schirm guckt, also am Bildschirm.
Ja, vor allem, also was ja wirklich eine Herausforderung ist, sind die Zeitverzögerungen.
Absolut.
Ja, also ich habe das erlebt schon in Straßen, wo viele verschiedene Bars und und Kneipen und Spätis und Kioske die Fernseher rausgestellt haben. Und der eine hat internetbasiert gemacht, der andere. Und dann wusste man leider meistens schon, wenn man so gehört, oh,
wieder ein Tor.
Hat nicht geklappt, beim Elfmeter oder es war der Jubel. Ja, ich merke schon, wir stehen vor richtig großen Herausforderungen jetzt in den nächsten Wochen. Ja, wie kriegen wir das zusammen? Aber um dann nochmal einen politischen Gedanken oder einen gesellschaftlichen Gedanken reinzubringen, es gibt ja auch so ein bisschen die Hoffnung, ich habe gestern zum Beispiel Cem Özdemir gesehen in verschiedenen öffentlichen Darstellungen, so über Social-Media-Videos, wo er dann auch so mit ausgegeben hat, das ist jetzt mal der Moment, wo wir mal wieder zusammenstehen können, wo man mal so dieses gemeinsame Lagerfeuer hat, wo wir mal diese ganzen Streitigkeiten vergessen, wo man sich im Zweifel Arm in Arm liegt am Ende, wenn es gut läuft.
Ampel, und sich ich sag mal vor allem die Ampel, also ich spitze es mal zu, die Euro soll die Ampel retten, ich finde es rührend. Ich finde es fast schon, das ist jetzt vielleicht wirklich dann politisch gedacht, ich glaube tatsächlich, dass mancher Politiker, ich denke vor allem an den Kanzler, inständig hofft, dass er zu Jubelbildern à la Merkel kommen könnte. Das waren ja wirklich die reizendsten Bilder, wenn Frau Merkel, also jubelnd, das war wirklich sehr echt und das so authentisch hat man sie ja selten, also aus sich herausgehen sehen. Ich glaube, das wird diese Ampel aber auch nicht retten. Und ich glaube, die Hoffnung, diese Hoffnung, dass wir nochmal so etwas Märchenhaftes erleben werden. Ich sage auch da ganz bewusst, wenn man es mal wirklich politisch begreift, das Land hat sich seit 2006 sehr, sehr verändert. Ich habe damals, kann man nachlesen bei mir in den Blättern für deutsche internationale Politik, in meiner Zeitschrift, ich habe damals von einem Placebo-Patriotismus gesprochen. Ich gebe unumwunden zu, diese absolute schwarz-rot-golde Jubelseligkeit, ja, also an jedem Hintern hing die deutsche Fahne. Ja, so war es ja. Also es war ein einziges Fahnenmeer, manchmal also in fast schon simplifizierendem Weise, war für mich ein Stück weit irritierend, weil plötzlich war die Präsenz. Heute würde man tatsächlich sagen, es war gut, es war eine Aneignung auch der Symbole. Aber ich glaube, die Zeiten in Deutschland sind sehr viel härter geworden. Ich habe nicht den Eindruck, dass das nochmal in so naiver Weise begangen wird. Das Land ist zerrissener, das Land ist viel, viel härter in seiner Auseinandersetzung. Da hat sich zwischen 2006 bis 2024, glaube ich, viel Dramatisches ereignet. Und ich glaube nicht, dass man nochmal so naiv, so naiv wie 2006 feiern könnte.
Ich meine, das Interessante ist ja, dass damals so die Stimmung war, ach interessant, also eine ganze junge Generation hat überhaupt kein Problem mit diesen nationalen Symbolen, hängt das Fähnchen raus, klebt. Das, ich habe es nicht sozusagen da in Erinnerung, wo Sie es in Erinnerung haben. Eher
doch,
so
an, überall.
Ja, überall in der Tat, aber eher so an Autos. Ne, man hat es gesehen am Außenspiegel. Ja, und ich stelle mir gerade jetzt gerade nach diesem Europawahlsonntag vor, wenn man jetzt irgendwie sein Auto mit ganz vielen deutschen Fahnen drapiert, glaube ich, sendet das ein anderes Signal aus, ne? Wenn man damit so durch gewisse Landstriche fährt.
Das ist einerseits, genau, das ist aber ein großes Problem. Damals würde man ja im Nachhinein, ich bin da auch jetzt kritisch mit meiner eigenen Beurteilung, im Nachhinein würde ich sagen, es war eine sehr unbefangene Aneignung der deutschen Fahne. Der deutschen Fahne durch die gesamte Gesellschaft, was ich gut finde. Ich glaube, dass wir alle, mal hart gesprochen, die bundesrepublikanische Fahne, Schwarz-Rot-Gold, als die Fahne der Demokratie von 1848 an, dass wir diese Fahne als Fahne auch verteidigen müssen. Gegen die Inanspruchnahme durch Rechtsradikale, die sie quasi, obwohl sie mittlerweile ja auch schon mit der rot-weiß-schwarzen Fahne durchaus durch die Lande ziehen. Aber diese schwarz-rot-goldene Fahne ist die Fahne der Republik, ist die Fahne der Demokratie. Also sie sich anzueignen, ist wichtig. Aber sie wird eben zum Teil heute nicht mehr so unbefangen benutzt, weil sie zum Teil ja von anderer Seite angeeignet wurde und das ist nicht mehr so naiv. Ich glaube, wir haben heute eine Notwendigkeit, es mehr zu diskutieren. Und diese Naivität von 2006 ist ein Stück weit verflogen.
Albrecht von Lucke sagt das hier im Deutschlandfunk Kultur live aus dem Berliner Humboldt-Forum. Eine kurze Frage noch mit Blick auf die EM, dann steigen wir ein in andere Themen. Vorrunden aus für die deutsche Nationalmannschaft, das wäre dann endgültig das Ampel aus, ne?
Nein. Toni, ich sag schon, Sie merken es, Toni Kroos wird alles reißen. Dieser idealistische und ideelle Gesamtdeutsche, glaube fast in der Gegend von Rostock groß geworden, bis nach Madrid gewandert, also ist ja gewissermaßen die Nachfolgefigur zu Franz Beckenbauer. Wenn wir nochmal an 74 denken, Beckenbauer war die Lichtgestalt der 70er Jahre, der Mann da aus dem Elendsviertel von München, der anschließend Kosmos New York eroberte. Ja, Toni Kroos hat das nachgeholt und es fehlt nur noch eins, jetzt der Europameistertitel. Toni wird es machen. Und ich sage ein letztes, wenn wir uns an die letzte Europa- oder was, die WM erinnern, Toni Kroos hatte uns ja schon mal die Hoffnung. Können Sie sich erinnern?
Welche?
Es war man weiß nicht, immer wieder ausscheiden. Wir haben völlig recht, man schießt immer aus. Aber es war, glaube ich, das vorletzte, war es das letzte Ausscheiden oder das vorletzte Ausscheiden? Toni Kroos schießt diesen Freistoß, wenn Sie sich erinnern. Es war gegen einen dieser Supergegner, ob es Japan war oder Mazedonien. Es war also fast eine unschlagbare Mannschaft. Man weiß es nicht mehr, aber jedenfalls, Toni Kroos schießt diesen Freistoß, schießt ihn rein. Wir waren alle sicher, das ist die Wende. Nächstes Spiel waren wir raus. Ich will damit sagen, es kann auch fürchterlich ausgehen, ich will also nichts beschwören. Aber morgen kommen die Schotten und ich muss sagen, Bravehearts, die Schotten sind zu allem in der Lage. Morgen wird es zum Schwur kommen. Morgen ist schon unser D-Day, unser Schicksalsspiel, denn wenn es gegen die Schotten schwierig wird, dann muss uns eigentlich die Schweiz danach rausschmeißen. Also ich befürchte, dass es sehr hart wird. Ja,
Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Fußballkommentator hier heute in Deutschlandfunk Kultur. Daran merken Sie, meine Damen und Herren, wenn Sie im Radio zuhören, hier machen wir überhaupt keine Pause. Es geht die ganze Zeit weiter. Wir haben ja schon verschiedenste Fragen geklärt. Und wenn Sie dabei sein möchten, ganz indiskret, kommen Sie gerne in den Video-Livestream auf deutschlandfunkkultur.de/Humboldt-Forum. Dann sehen Sie Albrecht von Lucke, den Politikwissenschaftler, und mich, wie wir über die Themen des Tages reden. Und ein Thema, das Land gerade beschäftigt, ist auch die Rückkehr einer Sache, die man schon für nicht mehr zeitgemäß gehalten hatte, nämlich 2011, als man sie abgeschafft hatte, die Wehrpflicht in Deutschland, und die jetzt vor dem Lichte der Ereignisse der letzten Jahre dann doch wieder anders bewertet wird, zumindest vom Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Er hat gestern Nachmittag Pläne vorgestellt. Er selbst nennt das Auswahlwehrdienst. Also es soll so sein, alle 18-Jährigen werden künftig angeschrieben, Männer wie Frauen. Und können sich dann dazu erklären, sollen auch so Angaben machen zur körperlichen Fitness und dergleichen mehr. Und wenn sie sich da schon verpflichten und sagen, ja, ich möchte gerne Wehrdienst machen, dann kann das Kreiswehrersatzamt, das so nicht mehr heißt, sondern Bundeswehrkarrierezentrum, sich melden und sagen, ja, auch schöne Details, und kann sagen, okay, dann ziehen wir dich ein. Bei den anderen gilt halt weiterhin eine Freiwilligkeit. Die Süddeutsche Zeitung hat es heute so in eine Schlagzeile gebracht: Antreten, also wenn ihr Lust habt. Albrecht von Lucke, ist das zu wenig?
Ja, in der Tat. Ich bin da absoluter Meinung. Und ich wollte das eben auch nochmal deutlich machen. Es ist gerade keine Wehrpflicht. Es ist ausdrücklich das Schrumpfen dessen, was Boris Pistorius mal vorgesehen hatte. Er hat darüber diskutieren wollen, ob man eine Pflicht, und ich würde sogar weitergehen, eine Pflicht nicht als notwendig ansehen würde für die Gesellschaft als solche. Also das, was wir beide noch zu unserer Zeit erlebt haben, dass man, ob zur Bundeswehr oder Sozialdienst leisten sollte, dass man ein Jahr verbringt, in der Leistung am Staat, an der Gesellschaft. Das war ursprünglich bei Pistorius vorgesehen. Das ist völlig geschrumpft, wie übrigens auch, man muss es deutlich sagen, Boris Pistorius geschrumpft wurde in den letzten Wochen, Monaten. Durchaus übrigens auch durch Zutun des Kanzlers, der keinerlei Interesse daran hatte, Pistorius zu unterstützen. Und ich halte das für einen großen Fehler. Ich bin absolut der Meinung, dass wir die Zäsur des Jahres 2022 das wahrnehmen, dass wir einen Feind auf europäischem Boden haben. Was zu der Aussage des obersten Militärs in der Bundesrepublik führte, Sie können sich alle erinnern, das war für mich der Satz des Jahres 2022. Der lautete: Wir sind blank. Wir sind militärisch in der Verteidigungsfähigkeit blank. Und ich glaube, dass Pistorius völlig fehlgeht in der Annahme. Er hat ja den großen Anspruch, wir wollen die Besten. Wir wollen diejenigen, die wirklich gut sind, die leidenschaftlich für dieses Land stehen. Wir wollen die bekommen. Ich glaube, auf dem Wege der Freiwilligkeit wird er es nicht schaffen. Und ich gehe weiter. Ich glaube, dieses Jahr in grundsätzlicher Hinsicht als Dienst an der Gesellschaft wäre für viele Zusammenhänge in diesem Land wichtig. Es wäre auch wichtig für junge Menschen, einmal das Land in der Breite kennenzulernen, aus den Blasen herauszutreten und in einem Jahr, ob als Zivildienstleister oder als Wehrdienstleistender, das kennenzulernen. Ich kann für mich persönlich sagen, ich habe nie zuvor und eigentlich auch nicht danach mehr Menschen unterschiedlichster Couleur kennengelernt als in der Zeit der Wehrpflichtigkeit. Davor, in meiner eigenen, wir hatten doch damals auch Blasen, kannte ich mein durchaus bürgerliches Umfeld, Gymnasium etc., ganz normal. Da kam ich mit Heizern aus dem Saarland zusammen, ich kam mit Leuten, die im Pott arbeiteten, aus dem Ruhrgebiet und so weiter. Es war eine breite Mischung. Und ich glaube, heute wäre ein solcher Dienst in der Breite, nicht nur als Wehrpflicht, sondern auch in der Gesellschaft, gerade für diese so auseinanderdriftende Gesellschaft, ein ungeheurer Gewinn. Und deswegen finde ich es fatal, dass Pistorius da nicht durchgesetzt hat, was er eigentlich durchsetzen
soll. Naja, ich meine, er hat verschiedene Gründe. Er hat erstmal keinen politischen Rückhalt so richtig in seiner eigenen Koalition. Das ist ein Grund. Er hat aber auch ganz praktische Probleme. Es fehlen die Kasernen. Ja, also sie müssten ja auch irgendwo hin, diese Wehrpflichtigen. Ja, es fehlt insgesamt die Struktur, es fehlt wahrscheinlich auch Ausrüstung. Also er selber hat das ja auch als den Beginn einer Debatte bezeichnet. Und ich vermute mal aus zweierlei Gründen. Einerseits aus diesen praktischen Gründen, aber eben auch als Startpunkt für eine gesellschaftliche Debatte. Denn das darf man ja auch nicht vergessen. Es ist ja auch wirklich eine Verpflichtung, die man Menschen auferlegt. Und ich finde, was da immer besonders schief ist bei dieser Debatte, wir reden jetzt hier darüber, andere reden darüber, die in ähnlichen, wir haben ja die Altersfrage schon geklärt, in ähnlichen Generationen sind, da ist es dann immer leicht zu sagen, ja, ihr jungen Leute, na, macht das jetzt mal, ihr müsst jetzt mal, ihr seid jetzt dran.
Wieso soll es uns schwerfallen, die wir das gemacht haben?
Ja, also Sie haben es gemacht, ich ja nicht.
Nein, ich sage doch, der Witz ist doch der. Eine Wehrpflicht würde doch immer nur, auch mit dem Zweck eingeführt werden, einen Zivildienst alternativ zu ermöglichen. Wir haben ein Wehrdienstverweigerungsrecht, das bleibt ein gestochenes und tief verankertes Grundrecht. Und sogar noch viel deutlicher ist zu sagen, es ist doch gar kein Problem. Zu alten bundesrepublikanischen Zeiten war es immer eine Frage, wie viele Leute man braucht. Heute in der Tat, die logistische Frage, dass momentan gar nichts mehr da ist, zum Teil an Kasernen, an Raum, bringt es natürlich mit sich, dass der größere Teil sogar eher an der Gesellschaft Dienst leisten würde. Das aber halte ich für absolut hilfreich. Ich glaube, es würde eine große Leistung sein und ich finde das nicht keine Zumutung. In dieser Gesellschaft, denken wir an die Europawahl, in der wir merken, dass auch gerade die jüngere Generation in einem Maße auseinanderdriftet. Keineswegs die Rede davon sein kann, dass das alles ökologisch aufgeweckte Leute sind. Im Gegenteil, viele denken rechts, andere denken ganz woanders hin. Wir haben eine so diverse Gesellschaft. Diese Gesellschaft an der Gesellschaft und die jungen Menschen teilhaftig werden zu lassen, ist ein großes Ziel an sich. Und deswegen ist es ja so paradox. Herr Steinmeier, unser Bundespräsident, reist seit Jahren wie ein Wanderprediger, ich sag's mal wirklich ein bisschen ironisch, durch die Lande, lange bevor der Krieg gegen die Ukraine begonnen hat, und versuchte ein verbindliches Dienstjahr schmackhaft zu machen. Was war der einzige Grund, warum man es nicht schmackhaft letztlich durchsetzen konnte? Der Grund ist ganz entscheidend. Du kannst ein Dienstjahr nur einführen mit einer existenziellen Fragestellung. Die Wehrpflicht mit der Begründung, dass es etwas ist, was zur Verteidigung des Landes erforderlich ist, kannst du einführen. Einen anderen Dienst kannst du gar nicht so leicht einführen. Das heißt, jetzt ist aber die Möglichkeit geboten, weil meinem Eindruck nach die Begründungsmöglichkeit der Rückeinführung einer Wehrpflicht um das, was eigentlich Staatsräson im Kern ist, nämlich ein Land verteidigungsfähig zu halten, es ermöglicht, das zu diskutieren und es auch zu machen. Und das würde viele Nebeneffekte mit sich bringen, die ich alle für richtig halte und die ich finde auch keine Zumutung für die jüngere Generation, sondern eigentlich eine, eher mal ganz hart gesprochen, eine Erweiterung des Horizonts, eine Ermöglichung von Kenntnis der Gesellschaft, die sie heute, meine ich, dringender brauchen denn je.
Ja. Also ich bin nah bei dem Gedanken und gerade wenn man ihn breiter denkt und in der Tat, der Bundespräsident hat sich das ja zum großen Projekt gemacht, diese Pflichtzeit, er spricht ja nicht von einem Jahr. Er hat übrigens das generationenübergreifend gedacht, ne? Er hat gesagt, das ist jetzt vielleicht nicht nur was für junge Menschen, aber ich habe ein bisschen, und jetzt, das soll jetzt nicht zu wagenknechtisch klingen, was ich sage, ein bisschen eine Sorge, dass wir so stark in die Logik des Kalten Krieges, des Militärischen zurückkehren. Also dass wir, oder anders gefragt, was ist mit all den Impulsen der Friedensbewegung? Was ist mit all den Erkenntnissen, dass das Militärische eigentlich keine Lösung ist? Was ist mit der Erkenntnis auch gerade aus dieser Zeit, dass wir gesehen haben, wie sich zwei Blöcke militärisch hochgerüstet haben, finanziell ruiniert haben, ja, in dieser Kriegslogik?
Wir treten doch, das ist eine, finde ich, völlige Überzeichnung. Wir treten ja nicht in eine Kriegslogik ein, wenn wir einfach zur Kenntnis nehmen, dass der pure Umschlag, den wir mit dem Jahr 2022, eigentlich übrigens schon mit 2014, die Ukraine hat es jedenfalls 2014 erlebt, aber wir haben mit 2022, das müssen wir uns sehr bewusst machen, eine echte Feinderklärung seitens Russlands erlebt. Putin sagt ausdrücklich, ich führe den Krieg nicht primär sogar, er sagt es klar, nicht mal primär gegen die Ukraine, weil er bei der Ukraine sagt, die gehört eigentlich sowieso zu uns. Die kleinen Russen sind sowieso Teil Russlands. Das ist seine klare, geschichtspolitisch twitternde Position. Er führt den Krieg seiner Diktion nach längst gegen den kollektiven Westen. Und damit sind wir gemeint. Und das bringt die Notwendigkeit mit sich, diesen Überschuss, ist ja auch ironisch, nicht? Karl Theodor zu Württemberg, KT, Sie erinnern sich alle. Das war dieser Mann, der seine Doktorarbeit so derartig abgeschrieben, plagiiert hatte, dass er irgendwann, als er sie wieder gelesen hatte, selber nicht wusste, was er da geschrieben hat. Ehrlich, ein sensationeller Auftritt, das muss man sich nochmal vergegenwärtigen. Dieser vermeintlich Konservative hat damals in einem Überschuss die Wehrpflicht einfach abgeschafft, weil Frau Merkel dankbar war, oh, die paar Milliarden, die können wir sparen. Plötzlich müssen wir wieder begreifen, ich mache es mal sehen.
Aber darf ich da ganz kurz einhaken? Also als Deutschland 2011 die Wehrpflicht abgeschafft hat, war die Bundesrepublik Deutschland das letzte Land in der Europäischen Union, ich glaube Finnland hatte sie noch, das noch eine Wehrpflicht hatte, weil man damals gesagt hat, das ist doch Gaga, das können wir einer jungen Generation nicht mehr abverlangen. Und vor allem, weil natürlich die Wehrgerechtigkeit nicht mehr gegeben war. Also da wurden ganz viele gemustert und weil man gar nicht mehr so viele Soldaten brauchte nach der Einschätzung, ist ein Teil dann gezogen worden. Und der andere nicht. Also wo man gemerkt hat, da ist auch diese gesellschaftliche Funktion, von der Sie gesprochen haben, einfach nicht mehr gegeben. Also ich will damit sagen, 2011 war das ein Gedanke.
Eine andere.
Da hatte man sozusagen, ich glaube, da gab es auch keinen ernsthaften Widerspruch da.
Ja, natürlich gab es den nicht, weil wir der Meinung waren, und das ging uns ja allen so, wir waren der Meinung, wenn etwas gebraucht wird, dann ist es eine schlagkräftige Armee, die out of area, eher außerhalb Europas in der Lage ist, an Blauhelmmissionen oder anderen Dingen tätig zu werden. Das war die Überlegung. Profis an die Macht, Profis ans Gewehr. Wenn aber die Lage sich verändert hat, und ich bin ja nach wie vor nicht der Meinung, dass wir ein Massenheer allergrößten Ausmaßes brauchen, aber wir brauchen ersichtlich wieder das, was jeden Staat, und diese Grenze müssen wir uns schon bewusst machen, immer ausgemacht hat, nämlich die Verteidigungsfähigkeit, und ich sage bewusst, nach innen wie nach außen. Auch unsere anderen Institutionen, die Polizei, andere Formen des Staates, sind ja nicht gerade sensationell ausgestattet. Und auch da würde ich mir manchmal wünschen, es wären mehr Jüngere, vielleicht auch der bürgerlichen Schichten, auch diese Institutionen zu besetzen. Das heißt, dieses Bewusstsein, dass der Staat gerade auch nach außen verteidigungsfähig sein muss, das ist eine Erkenntnis, die uns Putin in aller Brutalität beigebracht hat. Dass der Feind in Europa steht, wir müssen es einfach akzeptieren, ist diese Erkenntnis. Und ich hielte das für eine Einstiegsmöglichkeit. Und deswegen bedauere ich, dass der Kanzler das in seiner souveränen Manier wieder abgebügelt hat. Für mich ist Scholz übrigens seit diesem Wochenende nur noch der Nö-Kanzler. Sie haben es ja mitbekommen, ne? Also was er uns erklärte. Die Presse fragte ihn, haben Sie was zu sagen zum Europawahlergebnis? Der Kanzler mit einem Wort, nö. Nö. Der Kanzler, den wir ja bisher nie als sonderlich sprachmächtig erlebt haben, reduziert seine Auskunftsfreude auf ein Wort, nö. So, damit will ich sagen, Pistorius fragte, wäre es nicht sinnvoll zu diskutieren, ob wir so eine Wehrpflicht brauchen? Nö. So, damit will ich sagen, ist für uns zu wenig. Wir brauchen.
Hat er so direkt nicht gesagt.
So hat er es wahrscheinlich. Nein, er hat es.
Also nicht auf die Wehrpflicht, nicht auf Pistorius bezogen.
Sie haben völlig zu Recht gesagt, er hat es rein instrumentell auch gesagt. Er hat gemerkt, mit Pistorius kommt ein kluger Gedanke auf. Da ist ein starker Mann, der mir übrigens auch innerparteilich Konkurrenz macht. Und damit ist der Gedanke abgebügelt. Auch deswegen ist er abgebügelt. Ich glaube, wir müssen das ernster nehmen. Und mir geht es ja in der Tat nicht darum, die Leute alle zum Militär zu zwingen. Das ist ja Quatsch. Wir brauchen auch nicht so viele. Aber ich glaube tatsächlich, dass diese Jugend, gerade in dieser Zeit, die Gesellschaft kennenzulernen in einer Breite, in anderer Weise, das ist auch eine Fähigkeit oder eine Möglichkeit, sich wieder in dieser Gesellschaft zurechtzufinden zum Teil. Menschen kennenzulernen, die so auseinanderdriften. Ich möchte die These wagen, als ich jedenfalls, Sie sind ja weit, weit jünger, als ich es bin, das muss ich an dieser Stelle sehr zum Ausdruck bringen. Ich will mir nicht anmaßen, dass ich über Sie irgendwas sage, also uns trennen ja Welten.
Ja.
Aber als ich groß wurde, kann ich deutlich sagen, war meine Kleinstadt Ingelheim am Rhein und mein Gymnasium, ein absolut, in Anführungszeichen, bio-deutsches Gymnasium, wo eine nivellierte weiße Gesellschaft eigentlich in ziemlicher Gleichförmigkeit groß wurde. Heute ist die Gesellschaft schon in kleinsten Teilen Berlins so auseinanderdriftend, dass in einem Jahr tätig zu werden für junge Menschen jenseits der Schule des Biotops, das manchmal dann doch immer noch ziemlich gleich ist, ein Gewinn wäre. Und ich glaube, das ist nicht zu viel verlangt. Ich finde es großartig, denn der Witz ist ja der, die Jungen haben mittlerweile oftmals nur 12 Jahre Schule. Großartig, danach fahren sie in die Welt. Finde ich auch grandios. Viele entdecken die ganze Welt. Aber mittlerweile, glaube ich, hätte es einen Wert an sich, auch die eigene Gesellschaft zu entdecken und den Zusammenhalt zu befördern und etwas zu machen, wo diese Frage, wo gehen wir hin, früher greift. Denn eines stelle ich bei all meinen Vorträgen fest. Die Jugend ist in einem Maße noch immer Politik abgewandt. Sie ist meinem Eindruck nach, hat die Dramatik des Auseinanderdriftens zum Teil noch nicht so verinnerlicht, dass ihr das nicht guttun würde, die Gesellschaft stärker kennenzulernen. Deswegen bin ich der Meinung, es kann so eine Debatte sinnvoll sein.
Albrecht von Lucke sagt das zu der Idee von Boris Pistorius oder zu den Plänen, einen Wehrdienst wieder einzuführen, hier heute live im Deutschlandfunk Kultur. Aus dem Berliner Humboldt-Forum mit dem Politikwissenschaftler und Juristen Albrecht von Lucke. Und wie könnte man in einer Woche nach einer Europawahl mit Albrecht von Lucke zusammensitzen, ohne diese Europawahl zu sprechen und dieses politische, oder ist das schon übertrieben, politische Erdbeben, das mit dieser Europawahl gekommen ist? Weil das Ergebnis ist ja immer die Frage, wie man es betrachtet. Wenn man es gesamteuropäisch betrachtet, hat sich ja also einiges wieder ausgeglichen auch. Aber wenn man sich einzelne große Mitgliedstaaten anschaut, beispielsweise das Land, in dem wir leben, Deutschland, dann gab es ja doch durchaus größere Verschiebungen.
Es ist ein riesiger Paukenschlag für mein Verständnis. Ein Paukenschlag, nicht, wie Sie sagen, in der Gesamtheit, in der Gesamtbetrachtung, dass die Konservativen, die EVP, gestärkt daraus hervorgegangen ist, was die Stabilität Europas anbelangt, eigentlich ein Glücksfall. Also die Wiederwahl von Frau von der Leyen möglicherweise auch eben nicht unter Stimmenzugabe von Frau Meloni, was ja eine heiße Debatte ausgelöst hat. Also geht man mit einer Postfaschistin, die sich natürlich jetzt transatlantisch gibt und durchaus in der Ukraine an der Seite der demokratischen Staaten gegen Russland Politik macht, was viele zu Anfang nicht unbedingt erwarten. Aber geht man an Seiten einer Postfaschistin, die auch mit Italien momentan eine Reform betreibt, die man nicht als nur ungefährlich betreiben muss, also den Rechtsstaat doch ziemlich umbauen will, geht man mit ihr gemeinsam in die nächste Kommissionslegislatur. Das war ja im Raum. Jetzt braucht Frau von der Leyen, Frau Meloni möglicherweise gar nicht. Es reichen die Stimmen von Liberalen, Sozialdemokraten, vielleicht die Grünen noch. Das heißt, das müsste reichen. Das ist eigentlich durchaus ein positiver Befund. Aber die, wie Sie sagen, die Detonation, und so muss man das nennen, die Detonation sind mitten im Herzen der Europäischen Union. Die beiden Zentralstaaten, Frankreich und Deutschland, sind in ihrer Führerschaft maximal angeschlagen. Und der Akt, der eigentliche Akt, der ja einen, ja, nicht nur hat aufhorchen lassen, sondern eigentlich ein Stück weit hat schockiert sein lassen, war natürlich die Ansage von Emmanuel Macron, der am Abend noch mitteilte, er werde Neuwahlen des Parlaments bewirtschaftigen. Ein Harakiri-Akt fast, der im eigenen Lande als hochgradig problematisch angesehen wird, aber der natürlich bedeutet, er tritt die Flucht nach vorne an, weil seine Partei, die Rechtsrenaissance, früher En Marche nach seinen Initialen, Emmanuel Macron, so abgesackt sind. Und das wirft die Frage auf, wie stabil ist überhaupt noch diese Europäische Union im Kern? Denn wenn Macron richtig verliert in dieser Wahl schon in 20 Tagen, dann ist damit auch die Unterstützung der Ukraine hochgradig in Frage gestellt. Dann wäre eine Le Pen in der sogenannten Kohabitation an der Machtteilung mit ihm beteiligt. Das hieße, er hätte gar nicht mehr die Möglichkeiten, seine großen Worte, die er noch vor wenigen Tagen angekündigt hat, volle Unterstützung der Ukraine, überhaupt in die Tat umzusetzen.
Ja, wir sind ja an dem Punkt, wenn wir Frankreich als Beispiel nehmen, ja auch in einer Debatte, die uns hier massiv beschäftigt, nämlich die Frage der Trennlinie, der Brandmauern, wenn man so will. In Frankreich gab es jetzt ein nächstes mittelgroßes politisches Erdbeben. Man muss sich das so vorstellen, als wäre das so, dass jetzt der CDU-Bundesvorstand unter Ausschluss von Friedrich Merz beschlossen hätte, Friedrich Merz ist nicht mehr Vorsitzender. Das ist in Frankreich passiert mit Eric Ciotti, dem Vorsitzenden, der ja nämlich, und das war der Grund, gesagt hat, wir bilden Wahlallianzen mit den Rechten von Le Pen, mit dem Rassemblement National. Und alle ja erst kurz geschockt waren, dachten, sowas kann er nur machen, wenn es eine abgestimmte Linie war. Aber es hat sich ja gezeigt, die französischen Konservativen sind da mindestens zerstritten und haben ihn eben deswegen abgesetzt. Aber es beschreibt ja schon eigentlich eine Problemlage, die wir auch auf dem Tisch haben, wenn wir die deutschen Christdemokraten anschauen, mit Blick auf die Landtagswahlen, die anstehen. Diese Fragen, die dann kommen werden, ja, bei einer AfD, die dann möglicherweise ja weit im 30%-Bereich landen könnte.
Ja, wir haben ein gespaltenes Land, das muss man zunächst mal feststellen. Wir haben letztlich in Deutschland, und ich nehme das auch sehr ernst, man muss es mal hart formulieren, eine Sozialdemokratie, die mit unserem Nö-Kanzler jetzt ja genau das Gegenteil macht von dem, was Emmanuel Macron gemacht hat. Ich halte das nicht für vernünftig, was Macron gemacht hat. Hochgefährlich. Man kann befürchten, dass es einen Cameron-Effekt gibt, dass er also voll eine Bauchlandung erlebt. Aber das, was Scholz als Gegenteil macht, gibt es irgendwas, was diese Wahl veranlasst, jetzt ernst genommen zu werden oder Konsequenzen haben wird? Nö.
Es war ja eine Europawahl.
Es war ja nur eine Europawahl. Ja. Geht natürlich an der Tatsache.
Und er war ja auch nicht plakatiert, oder?
Nee, kein Kanzler war nirgends nicht zu sehen, muss man sagen. Ich habe bloß manches Plakat gesehen, auf dem stand, auf den Kanzler kommt es an. Ja. Will ich damit sagen, er hat es zu einer Entscheidung über sich selbst gemacht. Und wenn man es auf den Punkt bringt, ich glaube, diese Regierung hat fertig. Sie hat vielleicht noch
jetzt, die Chance. Jetzt klingen Sie wie Markus Söder.
Ja, ich glaube, er hat sogar mir, glaube ich, die Bezeichnung Olaf ohne Land fast geklaut. Ich bin der Meinung, dieser Kanzler hat sein Land mal wirklich verloren. Ich glaube, er hat das Land mental verloren. Und die große Frage wird sein, retten Sie sich überhaupt noch in eine nächste Koalition beziehungsweise in einen nächsten Haushalt? Das ist die ganz brutale Frage. Weil so wie mittlerweile FDP und SPD frontal gegeneinander zulaufen, die FDP knallhart sagen, wir machen keinerlei Zugeständnisse bei schwarzer Null und Schuldenbremse, es wird nichts gelockert. Im Gegenteil, wir werden bei Sozialstaatsfragen massiv intervenieren, wir werden das Bürgergeld anfragen, wir werden die Frage der Entwicklungshilfe auf den Prüfstand stellen, während die SPD natürlich sagt, wir müssen genau unser Profil als Ergebnis dieser Wahlen offensichtlich schärfen, wir müssen weit mehr in die Bütt gehen. Das ist eine fast unlösbare Situation.
Aber da habe ich eine gute Nachricht. All das, dieser Streit wird stattfinden, wahrscheinlich so, wenn wir gerade so im Viertelfinale, Halbfinale der EM sind.
Genau. Und Toni wird es reißen.
Ja, aber ganz im Ernst, wer weiß, vielleicht kann er.
Toni Kroos ist danach auch frei. Er hat gesagt, er hört auf. Ich meine, das wäre eine Überlegung. Aber er ist ähnlich, Toni Kroos ist ähnlich wortkarg wie Olaf Scholz. Also ich würde es dann doch nicht wagen. Also ich meine, ja, so, nein, jetzt hören wir auf mit dem blöden Fußball. Ja.
Aber der ernste Gedanke, der dahinter steckt, ist natürlich wirklich, dass wir natürlich eine extreme Aufmerksamkeit haben auf die Streitigkeit innerhalb der Ampel, da jeden mini-seismografischen Ausschlag bestens dokumentieren in Schlagzeilen in den Tageszeitungen, auch wenn es manchmal nur die dritte Reihe ist, die sich da zu Wort meldet.
Nicht nur die dritte Reihe, lieber Herr Frenzel. Ja. Es ist die erste Reihe. Und man will es ja kaum erste Reihe noch nennen. Ich muss es so hart formulieren. Ich bin ja selbst entgeistert. Ich meine, wir haben doch nur, es ist eine Wahl zwischen Pest und Cholera. Sag ich mal ganz brutal. Entweder schafft es diese Koalition unter allergrößten Schwierigkeiten, nochmal in diesen Haushalt zu kommen. Aber Sie glauben doch selbst kein bisschen darauf. Schon mit Blick auf die Wahlen, die wir im September haben. Was wissen Sie, was Frau Strack-Zimmermann gesagt hat, nachdem diese 5% übrigens auch bemerkenswert von der FDP gefeiert worden, als wären sie ein gewaltiger Wahlsieger. Die Strategie der FDP war folgende. Die haben gesagt, wir sind doch der Sieger dieser Wahl unter den drei. Ja, kein Scherz. Wir sind ja nur von 5,7 auf 5,2 abgestiegen. War ja auch nicht mehr viel zu verlieren, muss man deutlich sagen. So, wir haben unser phänomenales Ergebnis gehalten. Das hat zur Konsequenz gehabt, dass die FDP sich fundamental bestätigt sieht in ihrer frontalen Attacke auf SPD und Grüne. Sie wird also in einem Maße, und haben Sie noch am selben Abend gesagt, wir werden an einem Maße alles, jetzt mal hart gesprochen, was diese Wahl zum Ausdruck gebracht hat, in die Koalition einbringen. Harte Migrationspolitik, das geht gegen die Grünen. Wir werden voll das umsetzen, was jetzt im Raum ist. So, das heißt, die Kampfansage hat Frau Strack-Zimmermann noch am Abend gesagt. Sie sagte nämlich, jetzt geht der Bundestagswahlkampf richtig los. Das ist die Ansage. Und mit dem Blick auf die Ostwahlen, wo wir ja tatsächlich die Problematik haben, dass das gespaltene Land mit einer AfD die im Osten stärkste Partei geworden ist. Wir haben ein schwarz-blaues Land mittlerweile. Im Westen ist überall die CDU die stärkste Partei, im Osten ist es überall die AfD. Und alle drei Parteien, Grüne, SPD und FDP, sind jetzt schon fundamental auf den Ostwahlkampf ausgerichtet. Wir werden keine Beruhigung dieses von Ihnen so erwünschten Kalmierungsprozesses, einer Befriedung des Streites erleben. Der Streit wird rein strukturell weitergehen, weil schon die FDP um ihre Existenz fürchtet und deswegen aus systemischen Gründen gar nicht, sag mal, fast schon anders kann als polarisieren.
Ja, aber ich meine, aber dann, lieber Albrecht von Lucke, dann ist es ja nur konsequent zu sagen, wenn das die Analyse ist, dann hört doch lieber jetzt auf. Ja, also dann gibt es, wie Markus Söder sagt, dann gibt es Mandat dem Volk zurück und sie dürfen wie in Frankreich, wir alle dürfen wie in Frankreich sagen, wie wir zur Schuldenbremse stehen, wie wir zur Migrationspolitik stehen, wie wir zur Klimapolitik stehen und dann kriegen wir im Bundestag, und ich habe eine kleine Vermutung, es würde ein Bundestag sein, mit dem man noch weniger glücklich ist.
Der uns nicht gefällt. Und genau das ist das Problem. Keiner kann guten Gewissens jetzt Neuwahlen fordern, der ein Interesse daran hat, die AfD nicht noch stärker zu machen. Habe ich nicht. Deswegen heißt es aber natürlich, diese Paradoxie, dass eigentlich ein Wunder geschehen müsste, das sehe ich so, dass diese Koalition noch einmal zusammenfindet, denn der Witz ist doch der, wenn diese Koalition so anderthalb Jahre weitermacht, sehe ich nicht, dass die AfD irgendwie kleiner würde. Und ich sage Ihnen auch ganz deutlich, wenn die Äußerungen von der SPD, die logisch sind, heute große Debatte, die SPD hat sich durch die Wahl eine absolute Scholz-Debatte eingefangen. Es kann ja auch gar nicht
anders sein. Also Saskia Esken und Lars Klingbeil haben heute gesagt, Scholz ist unser
großartig.
Kanzler.
Großartig. Was sollen die beiden denn auch sagen in der Annahme, dass sie mit Herrn Scholz noch anderthalb Jahre regieren wollen? Sollen sie jetzt sagen, ja, wir diskutieren ernsthaft die Frage, ob Herr Pistorius der bessere
Kanzler wäre? Also bezeichnet es eigentlich die Schlagzeile, dass sie es heute extra nochmal gesagt haben.
Genau,
also das
genau.
Ist,
und natürlich, dass Herr Pistorius nicht gleich sagt, was ihm das ganze Volk anträgt, dass er der bessere Kandidat wäre, ist natürlich etwas, was einer Parteiräson absolut geschuldet ist. Aber wenn Sie nur hören, dass Herr Müntefering schon vor Wochen gefragt, ist eigentlich klar, dass Olaf Scholz wieder Kanzlerkandidat wird, kein Wort dazu verloren hat.
Müntefering?
Kein Wort. Müntefering hat nichts. Sachwalter der alten, wackeren SPD, hat aus einem Grund. In der SPD geht die Angst um, nicht nur die klassische Angst der Mandatsträger, dass die ihre Mandate verlieren werden. Denn das werden große Teile. Die werden schon sehr früh eine Debatte aufmachen um die Frage, wer der nächste Kanzler. Nein, es geht echt die Frage um die Existenz um. Und es geht nicht nur darum, dass die SPD mittlerweile im Osten zu einer Splitterpartei geworden ist. Die hat veritable Angst, überhaupt in die Landtage einzuziehen in Teilen Ostdeutschlands. Nein, sie ist auch in ihrem Kern, im Ruhrgebiet, in weiten Teilen hinter die AfD gefallen. Und ein Mann wie Müntefering, und das finde ich auch richtig, stellt die Frage, ob dann nicht irgendwann auch ein Mann wie Olaf Scholz für sich die Frage beantworten muss, aus Interesse an der Partei. Ich habe ernsthaft dieses Land verloren, also muss ich einem anderen Platz machen. Und ich bin der Meinung, in einer Krise, die wir gegenwärtig haben, können es sich die Volksparteien auch nicht mehr leisten, die schlechteren Kandidaten aufzubieten. Wir werden uns noch wünschen, dass der beste Kandidat aufgeboten wird, der momentan offensichtlich Boris Pistorius ist, damit die SPD überhaupt noch eine Chance hat. Ich glaube nicht, dass Olaf Scholz, so leid es mir tut, Olaf Scholz noch mal in der Lage ist, dieses Land hinter sich zu versammeln. Deswegen sage ich auch, wir müssen uns da gar keine Gedanken machen, diese Debatte wird die SPD aus Existenzgründen sowieso im Hintergrund führen.
Okay,
meine These, ich sage mich sehr aus dem Fenster. Ich glaube nicht, dass die SPD im nächsten Wahlkampf mit einem Spitzenkandidaten Olaf Scholz antreten wird.
Okay, ich gehe jetzt aber, ich lehne mich auch weit aus dem Fenster. Ich wage die These, dass sie das nicht nur tun, sondern dass Olaf Scholz auch der nächste Bundeskanzler sein wird.
Ja, da haben wir aber die Freude.
Ich weiß, das ist jetzt gerade hier so absolute Minderheitenposition, ne? Aber wir können es ja aufschreiben, ne? Und dann treffen wir uns 2025 und klären das nochmal. Ja. Weil ich auch glaube, dass wir gerade politisch etwas erleben, was sich dadurch auszeichnet, dass sich die Dinge unglaublich schnell ändern und verschieben. Wir haben das jetzt bei der Europawahl gesehen, innerhalb von 5 Jahren, aus einem Impuls heraus, wir müssen den Klimaschutz voranbringen. Ein Wahlergebnis, das unglaublich grün war im gesamten europäischen Kontinent, jetzt der Sprung in die andere Richtung. Wir sehen, wie die Parteienlandschaft in Deutschland komplett durcheinander ist. Und der dritte Punkt, und ich finde, da kann man auch auf die Union schauen. Wir erleben auch dieses Phänomen der Projektionsfläche. Die Projektionsfläche in der Union heißt Henrik Wüst. Den kennt man nämlich noch nicht so gut. Und deswegen erscheint er auf einmal, ist auch natürlich ein bisschen jünger und attraktiver als dieser Friedrich Merz, dann als der Große. Und ich glaube, da wird auch der Armin Laschet-Effekt eintreten, dass man, wenn man ihn dann genauer kennenlernt, merkt, na, vielleicht ist da doch nicht so viel dran. Boris Pistorius hat das Potenzial, keine Frage. Aber ich glaube, dass dann doch nochmal der Punkt kommt, wenn es hart auf hart kommt, wenn die Frage kommt, wer regiert dieses Land, dann wird man sich vielleicht nicht die Ampel unbedingt zurückwünschen, aber den Kanzler mit der ruhigen Hand.
Das glaube ich, ich sage schon fast Herr Scholz. Oder lange, also Herr Korbinian, Herr Frenzel.
Sie können mich ja Wolfgang Schmidt nennen, der muss das wahrscheinlich auch sagen.
Ja, Herr Scholz-Schmidt. Also das würde Herr Schmidt, Wolfgang Schmidt würde. Wolfgang würde das permanent natürlich flüstern. Und leider ist es gescheitert, weil ich Ihnen sagen muss, wir dürfen eines nie vergessen. Olaf Scholz hat die Wahl 2021 nicht primär gewonnen. Die anderen beiden haben kläglich verloren. Das ist doch der einzige Grund. Das muss man sich immer wieder auch aus Sicht der SPD bewusst machen. Scholz hat nur zwei Botschaften gehabt. Respekt, Ruhe, Besonnenheit, weil ein Armin Laschet zum falschen Augenblick in der Flut gelacht hat und ihn anschließend ein Markus Söder sturmreif geschossen.
Was sagt denn das über den Zustand unserer öffentlichen Debatten, wenn das der Grund ist, warum jemand nicht Kanzler wird, weil er an der falschen Stelle gelacht hat?
Aber mit Verlaub, wir dürfen es auch nicht minimieren. Es war ein dummes Lachen. Er hat danach eben einen Kandidat, er war davor auch schon kein starker Kandidat. Es hätte, muss ich leider sagen, bei aller charakterlichen Verwerflichkeit, die danach Söder deutlich gemacht hat. Das ist leider verrückt. Aber natürlich hätte Söder ein ganz anderes Ergebnis erzielt.
Danach und auch
und ich
davor,
sag's auch, ich gehe sogar so weit. Das Erstaunliche ist, dass ein Markus Söder immer noch eine ungeheure Beliebtheit genießt. Und die Frage muss die CDU leider sich stellen. Ich teile die Projektionsfläche Henrik Wüst. Ich glaube allerdings auch, möglicherweise würde Wüst sogar weit besser absteigen als Friedrich Merz. Wobei auch Friedrich Merz, obwohl er so unbeliebt ist wie der Kanzler, gegenwärtig trotzdem bei 30% liegt, weil die CDU auch als Partei gewählt wird. Es ist nicht eine reine Personalwahl. Es geht auch um die Frage, ist diese CDU momentan noch anscheinend der letzte Anker für viele, die dann sagen, wenn die SPD so abgewirtschaftet, dann gehen wir halt zu dieser Partei. Aber trotzdem wird natürlich die Frage für die CDU genauso im Raum sein. Kann sie es sich noch mal leisten, den schlechteren Kandidaten aufzubieten, wie sie es mit Armin Laschet gemacht hat? Und deswegen haben wir natürlich zu Recht auch in der Union eine riesige Debatte. Weil ich habe nur eine Prämisse und deswegen bin ich da so entschieden. Die AfD-Herausforderung nehme ich als so dramatisch wahr, dass es für mein Verständnis fast schon eine patriotische Pflicht der anderen, der Volksparteien ist, den stärksten Mann aufzubieten. Wir können es uns in diesem Lande, ob der Schwäche, ich sage es mal ganz hart, der politischen Klasse in Gänze nicht mehr leisten, zweitklassige Kandidaten gegen die Gefahr der AfD aufzubieten. Das müssen sich die Volksparteien mittlerweile alle selbst fragen. Deswegen brauchen sie die stärksten Gegenkandidaten. Sonst befürchte ich, dass wir eine ganz andere Republik bekommen.
Albrecht von Lucke sagt das hier im Deutschlandfunk Kultur.
Die Krise unserer demokratischen Führungskräfte. Frankreich, Amerika, Deutschland ist so dramatisch, dass das eigentlich der Kern ist, finde ich.
Das war die entscheidende Aussage, die Sie hören mussten, meine Damen und Herren, von Albrecht von Lucke hier heute live im Berliner Humboldt-Forum. Und auch
kam
hier beweist
das,
das
schon rüber,
das
ja?
war genau, da war schon ich sehe hier dieses Rotlicht, das beweist
so, immer,
dass
schön,
wir wirklich
da war das ja wichtig,
sind.
Dann kam ich ja
und ich habe
es geahnt.
Das war wirklich also quasi regiemäßig auch das wichtige Statement, das Albrecht von Lucke hier noch abgegeben hat. Wir haben ja heute auch noch den G7 Gipfel in Italien, Giorgia Meloni, große Wahlgewinnerin auch in Italien. Wäre auch nochmal ein Thema für sich, aber da sind wir auch letztendlich nochmal bei einer anderen politischen Kraft, die ja auch quasi aus dem Nichts auferstanden ist, aus den Ruinen des Parteiensystems in Deutschland. Nämlich das Bündnis Sahra Wagenknecht, eine Partei. Und da sind wir ja natürlich jetzt auch schon wieder bei dieser Debatte. Ist das eigentlich eine politische Kraft, mit der man arbeiten kann? Diese Diskussion läuft ja jetzt gerade. Ja. Friedrich Merz hat sich hinreißen lassen, hat gesagt, auf gar keinen Fall, Brandmauer, so wie die gegen die AfD. Und dann haben ja viele in der Union schon gesagt, naja, im Ostdeutschland wird das eher unrealistisch.
Es war ein ungeheurer Tor, den sich Merz damit selbst angetan hat, um es klar zu sagen. Und es zeigt auch, wie strategisch, wenn man böse ist, würde man sagen, unterbelichtet er wie immer wieder agiert. Ja, wenn Sie sich erinnern, er hat vor kurzem, das ist ja quasi der Reflex, den er geht, vor kurzem hat er sich einen ungeheuren Rückschlag eingehandelt, weil er sagte, es kann auf kommunaler Ebene durchaus mit der AfD zu Bündnissen kommen. Ein riesen Aufschrei. Jetzt macht er genau das Gegenteil. Er sagt kategorisch mit Wagenknecht, sie ist sowohl linksextrem, wie sie ist auch rechtsextrem, kann man nicht agieren. Was hat das für eine Konsequenz? Und ich will an der Stelle übrigens auch sehr deutlich sagen, ich habe für Sahra Wagenknecht keinerlei Sympathien. Ich finde sie ein hoch bemerkenswertes Phänomen. Es ist eine enorme, weil sie den Begriff Projektionsfläche, eine blitzgescheite, kluge Frau. Aber wer mit seiner neu gewählten Partei beim Besuch von Herrn Zelensky, dem Mann, der übrigens das Land verkörpert, das Deutschland 1945 in den Jahren, also des Nationalismus, mit am brutalsten verwüstet hat. Die Bloodlands, ich empfehle nur Lektüre, Timothy Snyder hat das beschrieben, das ist das Land, dem wir also historisch fast am stärksten verpflichtet sein müssen. Ein Land, das von Russland überfallen wird. Der erste Akt, den das Bündnis Sarah Wagenknecht als Partei vollzieht, ist zu sagen, ich trete, wenn dieser Präsident spricht, aus dem Bundestag zurück, wir räumen unsere Plätze.
So wie die AfD.
Ungeheuerlich, nein, wie die AfD. Also das kann man nur sagen, absolut an der Seite. Also böse Zungen haben gleich gesagt, damit haben wir zwei Putin-Parteien im Parlament. So weit will ich nicht gehen.
Es gab übrigens die schöne Bemerkung von jemandem, der hatte dann so eine Fotomontage gemacht mit einem Pappaufsteller von Zelensky neben dem Rednerpult und hat gesagt, wenn wir das regelmäßig aufstellen, bleibt dann die AfD und das BSW immer weg. Ja, das wäre doch eine schöne Idee. Aber hier. Gut.
Heute sind wir, Sie machen ja nur Kabarett heute. Sehen Sie also
ich zitiere nur.
So, das heißt aber, das hat aber jetzt zur Konsequenz, jetzt kommt es, so sehr Merz möglicherweise unter diesem Eindruck noch stand, ist natürlich die Vorstellung, dass er jetzt jeder Zusammenarbeit im Osten, auch mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht, entsagt. Absurd. Was ist die Konsequenz in Thüringen?
Er hat einen Rückzieher gemacht, auch nach dem Heft.
Er hat gesagt,
er meint die Bundesebene.
Klar, aber das war natürlich wieder völlig absurd. Er hatte davor genau das Gegenteil gesagt. Ja. Denn was ist die Konsequenz? Und das ist die Dramatik mit Blick auf den Osten. Die CDU hat dieses absurde Verdikt, die AfD ist rechtsradikal, mit ihr werden wir nicht koalieren. Das finde ich durchaus richtig. Denn das ist die große Gefahr, das ist die Tendenz der Entzauberung, die wir jetzt als Debatte sehr schnell bekommen werden. Die Debatte geht in Frankreich los, müssen wir diese Leute nicht in die Regierung bringen, damit sie sich entzaubern. Hochgefährlich. Ich sage nur, in Thüringen war 1930 der erste Fall, Wilhelm Frick war der erste NSDAP-Minister in Thüringen, Bildungsminister. 3 Jahre später war er Bildungsminister im Kabinett Hitler. Also das ist eine hochgefährliche Sache. Aber wenn man die Zusammenarbeit mit der Linkspartei ausschließt. Das ist nämlich das Hufeisenphänomen, das die CDU praktiziert. Es gibt die bösen Rechtsradikalen, die sind tatsächlich rechtsextrem, mit Herrn Höcke gerade in Thüringen. Dann muss ja, das ist die Logik, dann muss also da auf der Linken genauso eine extremistische Partei sein. Das ist dann die Ramelow-Linkspartei, so jedenfalls die Überzeugung der CDU. Mit denen dürfen wir also auf keinen Fall koalieren. Eine aberwitzige Vorstellung, ein Mann wie Ramelow, der 10 Jahre dieses Thüringen sehr solide regiert hat, ein braver Katholik übrigens, oder ja, ein Kirchgänger, wahrscheinlich weit christlicher als viele CDU-Christdemokraten. Dieser Mann ist nicht koalitionsfähig. Jetzt kommt Frau Wagenknecht noch aufs Panier und die soll also auch nicht koalitionsfähig sein. Da fragt sich natürlich jeder CDU-Politiker in Thüringen, mit wem sollen wir überhaupt noch regieren?
Ja, das heißt, diese Unregierbarkeit, war ja auch gleich die Reaktion, ja.
Diese Unregierbarkeit wird gewissermaßen zum Prinzip gemacht. Ich würde mir wünschen, und diese Debatte wird ja auch angestrengt, diese absurde Vorstellung, die CDU darf nicht mit der Ramelow-Linkspartei koalieren, ist das, was eigentlich jetzt diskutiert werden müsste.
Ja, aber lieber Albrecht von Lucke, eigentlich muss das jetzt nicht mehr diskutiert werden, denn die Linke von Bodo Ramelow ist mittlerweile so schwach, dass sich diese Frage wahrscheinlich gar nicht mehr stellt.
Das ist ein Trugschluss. Ramelow wird wahrscheinlich, das verrückt, die Linkspartei ist erledigt übrigens mit dieser Wahl auf Bundesebene. Die hat 5,7 in der Tat gemacht, aber sie bleibt als Regionalpartei in Thüringen relevant. Ramelow wird bei der nächsten Landtagswahl mit Sicherheit über 10% kommen. Da bin ich sicher.
Einfach weil er diese Ausstrahlung hat. Aber das beschreibt ja auch schon Echtzeiten, dass der amtierende Ministerpräsident mit seiner Partei über 10% kommt, dass wir das schon bemerken.
Weil Wagenknecht absolut, sie hat ja, auch das ist ja das Interessante, Wagenknecht hat mal versprochen, sie wird die AfD reduzieren maßgeblich. Ja. Faktisch hat sie die Linkspartei halbiert. Sie hat sie quasi zu einem Nullum
gemacht. Und auch viel von der SPD gewonnen.
Auch die SPD. Ja. Das heißt, die Wagenknecht-Partei dringt voll und bricht in die Phalanx der Linken ein und der SPD. Aber wenn man jetzt eben nicht die Möglichkeit irgendwelcher Koalition ermöglicht, dann wird dieses Ostland, diese Ostländer werden unregierbar werden. Und das ist ein riesiges Problem. Ja. Dann werden sie von einer AfD noch mehr vorsehen. Wir werden, glaube ich, ab dem 1. September, da ist die Wahl in Thüringen und Sachsen, wir werden zumindest eine große Debatte auch über Minderheitsregierung bekommen. Denn das wird die Notwendigkeit sein, dass sich starke, dann hoffentlich auch starke Politiker dann in kleineren Koalitionen vielleicht ihre Mehrheiten suchen müssen. Andernfalls, wenn die CDU vor allem jetzt sagt, Nein sagt zu allem, ist dieses Land, wird Thüringen, werden die anderen Länder unregierbar sein.
Es gibt das vielleicht noch ganz kurz. Steffen Mau, der sich heute, der Soziologe, der sich da zu heute in der Zeit äußert, bald erscheint sein Buch auch mit dieser These, der sagt, hört auf, das ostdeutsche Parteiensystem immer so als defizitäres westdeutsches zu sehen. Es tickt anders. Die Menschen haben ein anderes Verständnis und dem müssen wir besser Rechnung tragen.
Naja, das ist gut gemeint, aber Mehrheiten müssen gebildet werden. Das ist nun mal unser demokratisches System per se. Du musst Mehrheiten bilden können und wenn Parteien ausscheiden und bisher begreifen wir die AfD als nicht koalitionsfähig, ich halte es für gut begründet, für sehr gut begründet, dann ist es eben ausgesprochen schwierig. Und dann müssen sich die anderen Parteien sehr anstrengen, um Koalitionen zu bilden, die tauglich sind. Und vor allem eines, die nicht, genau wie die Ampel, sich nur im Streit zerlegen und damit den Populisten, den Rechtsradikalen immer mehr Wähler zuspielen.
Tja, große Aufgaben, Albrecht von Lucke. Also vielleicht das als abschließender Gedanke, bevor jetzt hier gleich die 13 Uhr Nachrichten kommen. Sie beobachten das ja alles schon sehr lange, das Politische. Sind Sie da noch an dem Punkt, dass Sie sagen, das sind Wellenbewegungen, das pendelt sich auch wieder zurück, oder ist gerade das Sorgengefühl bei Ihnen größer denn je?
Riesig, riesig. Und es nochmal zum Punkt zu bringen, wir haben eine Krise der Demokratie, die nicht nur in Deutschland am Platz ist, sondern in ganz Europa greift. Und wenn das so weitergeht, dann muss ich Ihnen wirklich sagen, die Sorge, dass wir sichere demokratische Verhältnisse haben, ist bei mir immens. Und ich glaube von daher, das verlangt viel mehr Anstrengungen und Verantwortungsbewusstsein der demokratischen Parteien dieser Krise zu wehren. Deswegen braucht es die besten Leute und die müssen dann auch stark gemacht werden und aufgebaut werden.
Albrecht von Lucke sagt das hier heute live im Berliner Humboldt-Forum in der Deutschlandfunk Kultur Radioshow. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass Sie heute da waren.
Ich danke Ihnen, Herr Frenz. Es war wieder eine Freude.
Und ich sage ganz herzliches Dankeschön an unser Publikum live hier heute. Schön, dass Sie da waren. Schön, dass Sie im Livestream dabei waren und natürlich am Radio. Und seien Sie gerne, klatschen Sie gerne noch 10 Sekunden, dann kommen gleich die Nachrichten. Und ich sage Ihnen, in diesen 10 Sekunden auf den Applaus, wer beim nächsten Mal hier sein wird. Am 27. Juni kommt Micky Beisenherz, der Podcaster und Moderator. Vielen Dank für heute.